International. Eine Sendung von Peter Achten.
Burma wird seit 45 Jahren von Generälen regiert. Darum war es die große Überraschung, als die Militärjunta, der selbstdeklarierte Staatsrat für Friede und Entwicklung, vor zwei Wochen ein Referendum zur neuen, extrem undemokratisch zustande gekommenen Verfassung für Mai ansetzte und zudem demokratische Wahlen fürs Jahr 2010 versprach. Das weckt schlechte Erinnerungen. Die letzten wirklich demokratischen Wahlen fanden vor 18 Jahren statt, die von der Nationalen Liga für Demokratie unter Aung San Suu Kyi mit großem Vorsprung gewonnen wurden. Doch die Generäle ignorierten kurzerhand den überwältigenden Sieg der Opposition, setzten Aung San Suu Kyi unter Hausarrest und verstärkten die Repression. Auch den Volksaufstand im vergangenen Herbst unterdrückten die Militärs mit brachialer Gewalt und haben seither den Druck auf die Opposition verstärkt. Darum werden die neuen Demokratisierungsversprechungen außerhalb und innerhalb Burmas skeptisch aufgenommen. Die Generäle, so scheint es, wollen ihre Herrschaft mit einer maßgeschneiderten Verfassung legalisieren. Die demokratischen Rechte können nach der Verfassung von den Generälen bei Notstand jederzeit aufgehoben werden. Burma ist ein schwieriges Pflaster für Journalisten. In den letzten Wochen und Monaten bereiste ich das Land dennoch vom Airavadi-Delta im Süden bis hin in die nordöstlichen Shanberge hinauf. Die Interviewpartner blieben den politischen Umständen entsprechend anonym oder die Namen sind geändert. Auch die Stimmen wurden digital verfremdet. Die schwierige Annäherung an ein wunderschönes, politisch aber heikles Land erfolgt jeweils von Thailand aus.
Ladies and gentlemen, we have just landed at Yangon International Airport and the local time is 7 o'clock in the.
Keine anderthalb Stunden von Bangkok entfernt, Touchdown auf dem internationalen Airport von Yangon. Nach langen von Japan finanzierten Bauarbeiten ist er erst vor wenigen Monaten eröffnet worden. Kaum ist das Flugzeug wenige Dutzend Meter vor dem Eingang zum Stillstand gekommen, strömen die Passagiere in die Eingangshalle, wo sie, ein Novum, von der Grenzpolizei speditiv abgefertigt werden. Im und vor dem Flughafen ist kein einziger Soldat zu sehen. Allerdings, gleich hinter der Passagiermaschine sind zwei Düsenjäger, blaue Tarnfarbe und Made in China, gelandet. Der internationale Airport nämlich ist gleichzeitig auch Militärflugplatz. Fotografieren streng verboten. Die Digitalkameras der Touristen sind natürlich dennoch in Aktion. Auf dem Weg in die Stadt ist kaum ein Soldat, kaum ein Polizist zu sehen. Kein Wunder, sagt einer, der anonym bleiben will und muss. Kein Wunder, die Militärs haben Camps rund um die ganze Stadt und in einer Viertelstunde sind die im Zentrum, falls nötig. Auf einem der Märkte sind die Leute ein wenig gesprächiger. Es ist der zentrale Engros-Markt für Gemüse und Früchte. Viele Inder, seit der britischen Kolonialzeit im Land, sind hier die führenden Händler. Bevor sie mit einem Ausländer reden, sehen sie sich um und dann geht es ganz schnell. Nein, im vergangenen September hatten wir hier keine Chance. Die Militärs hatten die Waffen. Für Inder, sagt er, sei es ohnehin eine schwierige Situation. Oft seien sie benachteiligt, seien in Burma, weil von den Briten geholt, nie richtig akzeptiert worden. Und so denken jetzt viele Inder, dass die Burmesen selbst ihr Demokratieproblem lösen müssten. auch bei der berühmten Shwedagon-Pagode, eines der wichtigsten Zentren des Theravada-Buddhismus, ist der Alltag eingekehrt. Die Gläubigen umrunden zu Tausenden täglich die goldene, an der Spitze mit Edelsteinen verzierte, über 100 Meter hohe Stupa. Weit und breit kein Militär, keine Polizei. Bei den Unruhen im September war die Shwedagon-Pagode mit Stacheldraht blockiert. Soldaten mit schussbereiten Schnellfeuergewehren hinderten die Gläubigen am Zugang. Dass die Militärjunta ein besonderes Augenmerk auf Shwedagon wirft, ist kein Wunder. Hier nämlich hat die mittlerweile weltberühmte burmesische Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi vor 20 Jahren ihre ersten auffühlenden Reden gehalten. Hier war auch das Zentrum der von Mönchen und Intellektuellen angeführten Demokratieproteste im vergangenen September. Im nahen Straßencafé fällt unter Dutzenden von Besuchern der Ausländer kaum mehr auf. Eine Intellektuelle, ausgebildet in der ehemaligen DDR, erinnert sich an die Unruhen vor 4 Monaten. Es war schlimm, ganz schlimm, sagt sie.
Ich habe es gesehen. Es ist schlimm.
Sie verabschiedet sich schnell und verschwindet in der Menge. Ein Mann nepalesischer Abstammung nähert sich, setzt sich, sieht sich um und sagt dann:
"The coming months, coming, the people is dislike, but the government is now."
In den kommenden Monaten wird sich nicht viel ändern, sagt der Mann. Das Volk habe Angst. Die Soldaten hätten die Waffen. Keine Chance.
No change. I think no change.
Yangon ist seit November 2005 nicht mehr die Hauptstadt, seit die Generäle völlig überraschend die ganze Verwaltung ins Innere des Landes nach Naypyidaw verlegt haben. In Naypyidaw ist eine neue, luxuriöse Hauptstadt mit Ministerien, Villen, Golfplatz und Flughafen gebaut worden. Auf dem Weg nach Norden kommt man mit der Eisenbahn nahe an Naypyidaw vorbei, doch ein Besuch ist für Ausländer tabu. Im Hauptbahnhof von Yangon besteigen Hunderte von Reisenden mit Sack, Pack und Haustieren den Zug Richtung Norden, Richtung Mandalay. Es ist ein Bild wie vor mehr als 100 Jahren, als die britischen Kolonialherren ein auf ihre wirtschaftlichen Interessen zugeschnittenes Eisenbahnnetz bauten. Noch heute ist die Eisenbahn zusammen mit der Flotte des mächtigen Airavadi-Flusses die Transportlebensader des Landes, das unter den Briten Burma hieß und auf Geheiß der regierenden Militärs heute wieder den ursprünglichen vorkolonialen Namen Myanmar trägt. Der Zug zuckelt mit 30 bis maximal 50 Kilometer die Stunde Richtung Norden. Unterwegs hält der Zug oft, Leute steigen aus, neue Reisende versuchen, über die auf Koffern, Säcken und Kisten schlafenden und dösenden einen Platz zu ergattern. Ist im Wageninnern alles besetzt, hat es auf dem Dach meist noch freie Plätze. An den Bahnhöfen wird von Erdnüsschen über Teesalat bis hin zu frittierten Teigtaschen und heißem Wasser alles feilgeboten. Die Verkäufer, meist Kinder, versuchen, sich gegenseitig zu unterbieten. Die Strecke Yangon-Mandalay ist die Wirtschaftshauptachse des Landes, das nach UNO-Definition zu den 15 ärmsten Ländern der Welt zählt. Nach der Unabhängigkeit vor 60 Jahren war Burma die Reiskammer Asiens und galt als kommende Wirtschaftsmacht. Die damaligen Prognosen stellten auch die enormen Bodenschätze in Rechnung, nämlich Öl, Erdgas, Edelsteine, Jade sowie Tropenhölzer wie Teak und Eisenbaum. Die Militärs ignorierten den demokratischen Entscheid des Volkes. Aung San Suu Kyi verbrachte seit dem Wahlsieg 13 der letzten 18 Jahre entweder im Gefängnis oder unter Hausarrest bis auf den heutigen Tag. Ist sie beim Volk noch bekannt und beliebt?
Ja, ich glaube ja.
Die Frau, die antwortet, ist eine in Deutschland ausgebildete Ökonomin. Wie die meisten heute in Myanmar will sie im Zusammenhang mit einem ausländischen Journalisten nicht mit Namen genannt werden. Ein in Österreich ausgebildeter Zoologe antwortet auf die Frage nach Aung San Suu Kyi noch eine Spur vorsichtiger.
Das ist sehr schwierig zu sagen, ja. Warum jeder gibt es verschiedene Meinungen.
In Burma nämlich hört und sieht die Militärregierung fast immer mit. Spitzel überall. Myanmar ist bitterarm. Die Kindersterblichkeit ist hoch, die mittlere Lebenserwartung knapp 60 Jahre. Nach dem Versagen eines sogenannten buddhistischen Sozialismus kamen Ende der 80er Jahre wieder Investitionen und auch Demokratie ins Land. Doch die Generäle dachten nicht daran, die Macht aufzugeben. Jedes Aufmucken wird im Keime erstickt. Es gibt keine Presse, Rede oder Versammlungsfreiheit. Zwangsarbeit ist nicht selten. Von den rund 50 Millionen Einwohnern leben heute fast 2 Millionen außer Landes, meist als politische Flüchtlinge. Viele aber zieht es neuerdings auch ins Ausland, vor allem nach Singapur und Malaysia, auf der Suche nach Arbeit. Es sind die Gebildeten, immer mehr aber auch einfache Arbeiter und Arbeiterinnen. In beiden Fällen gilt, es lockt der mit Burma vergleichsweise hohe Verdienst.
Ungefähr 300.000 jetzt pro Monat, 300.000 jetzt pro Monat. Deswegen pro Monat können Sie ungefähr $200 zu Hause zurückschicken. Das ist nicht schlecht für die Leute von Burma. Das ist viel besser als hier.
Auf der Fahrt nach Mandalay beklagt sich eine Frau über die ständigen Preiserhöhungen für Reis und andere Lebensmittel.
1,500
Die politische und wirtschaftliche Regierungspolitik, meint sie, werde sich in naher Zukunft kaum ändern.
I think the government don't change the politics. Don't change the politics, the normal politics.
Die Situation in Myanmar, sagt eine andere Frau im Zug, sei gar nicht gut.
It's no good business in Myanmar. It's no good.
Nach einer langen, langen Zugfahrt endlich Ankunft in der Wirtschafts- und Kulturmetropole Mandalay. Im Zentrum Myanmars. Mandalay, vor 150 Jahren gegründet, war die Hauptstadt des letzten burmesischen Königreichs, die Gegend aber schon immer verehrt als Zentrum des Theravada-Buddhismus. Verteilt in der Ebene des Ayaravadi-Flusses und auf den Hügeln und Bergen rund um Mandalay in Anarapura, Ava, Mingun oder Sangaing sind unzählige Klöster, Pagoden und religiöse Schulen. Mandalay jedoch ist nicht nur geistig, religiöses und kulturelles Zentrum, auch wirtschaftlich nimmt Mandalay, verkehrsmäßig günstig in Mittelburma und am Ayravadi-Strom gelegen, eine hervorragende Stellung ein. Inzwischen haben sich chinesische Unternehmer und Händler fest etabliert. Der Boykott der USA und Europas hat kaum Folgen.
Die Amerikaner die Sanktion gemacht, ich glaube, das ist auch nicht gut. Da dieser Platz nimmt die Chinesen und Thailänder und Indien, sie haben diesen Platz genommen.
In der Tat, Indien, Thailand und vor allem China haben die durch den Boykott entstandenen Lücken schnell gefüllt. China, seit Jahrhunderten eng mit Myanmar verbunden, sah sofort die strategische Chance. Militärisch fanden die burmesischen Generäle starke Waffenlieferanten und China hat nun Ausblick auf den Indischen Ozean. Auch wirtschaftlich ist China stark engagiert. Chinesische Privatunternehmer strömen ins Land und für Südwestchina ist Yangon ein ideal gelegener Handelshafen. Zudem hat Burma, wonach es China derzeit am meisten dürstet, Erdöl und Erdgas nämlich. Auch die beiden anderen Nachbarländer, Indien und Thailand, betreiben eine aktive Burma-Politik, ökonomisch und militärisch. Obwohl Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi einen Boykott befürwortet, solange die Militärs nicht gesprächsbereit sind, gibt es derzeit nur wenige im Land, die für einen Boykott sind, schon gar nicht im volkswirtschaftlich immer wichtiger werdenden Tourismus. Doch viele Textilfirmen aus dem Westen, vor allem aus den USA, haben inzwischen auf Druck hin ihre Fabriken geschlossen. Folge davon: Arbeitslose in den Tausenden, denn die Produktion wird verlagert.
Von Burma nach Vietnam oder nach China oder nach anderen Asienländern. Deswegen unsere Leute, ungefähr 300.000 Mädchen und Frauen, werden arbeitslos in Bianco. Das ist das Problem.
Natürlich sind auch die wenigen in Myanmar tätigen westlichen Ausländer gegen einen Boykott. Der seit Jahren in Pagan arbeitende Basler Hotelier Roland Bohrer formuliert es so:
Die einzigen, die eigentlich darunter leiden, ist das Volk.
Diese Argumentation ist nicht nur Selbstschutz. Vielmehr ist die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen im bitterarmen Land dringend nötig. Natürlich kommen die herrschenden Generäle nie zu kurz. Doch einfache Arbeiter und Angestellte haben in Tourismus und Handel wenigstens einen Job, verdienen Geld und kommen so recht und schlecht über die Runden. Von Mandalay flussabwärts auf der Lebensader des Landes, dem mächtigen, im Himalaya entspringenden Airavadi-Strom. Schon die englischen Kolonialherren betrieben vor über 100 Jahren die damals erfolgreiche große Schifffahrtsgesellschaft Airavadi. Das kleine Holzboot schippert eine Tagesreise hinunter nach Pagan, dort, wo Burma im 11. Jahrhundert in die Geschichte eintrat. Der legendäre König Anavrata einigte das Reich und ließ in Pagan mehrere tausend Pagoden bauen, stumme Zeugen der Vergangenheit. Auch die seit über 45 Jahren regierenden Militärs berufen sich auf diese Zeit und haben ihre neue Luxushauptstadt bezeichnenderweise Naypyidaw genannt, Ort der Könige. Fazit nach der langen Reise quer durchs Land: Die Burmesinnen und Burmesen befinden sich nach den Septemberunruhen heute in einem Zustand zwischen Angst, aber auch Hoffnung.
Ja, ich bin Optimist für die Zukunft von Myanmar.
Ich glaube, die Myanmar ist Zukunft besser und besser.
Ich hoffe, dem Volk besser gehen.
Und was ist der allergrößte Wunsch?
Etwas frei sagen. Etwas frei sagen über alles.
Im Bergland des Shan-Gebietes drückt es eine ältere, gebildete Burmesin so aus:
We are hopeful that very soon things will change. So hope and pray for Burma and spread the news.
Ich hoffe, dass sich bald etwas ändern wird, sagt die Frau. Beten Sie und verbreiten Sie die Nachricht, sagt sie zum Abschied. Doch erst, wenn Aung San Suu Kyi frei sein wird und es eine wirklich demokratische Verfassung geben wird, wird es für Burma Myanmar neben einer wirtschaftlichen auch eine politisch hellere Zukunft geben.